Hallo liebe Diätis und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge in diesem Monat. Unser Fokusthema ist aktuell Essstörung, weshalb wir am Anfang des Monats mit Katharina Sturm gesprochen haben. Katharina ist Diätassistentin und hat sich auf die Beratung von Menschen mit Essstörung spezialisiert. Wir fanden es spannend, dass Katharina uns Einblicke in diesen Bereich gegeben hat, denn wir haben immer wieder gehört, dass Diätassistentinnen das Thema Essstörung super interessant finden, sich aber nicht so richtig an die Materie dran trauen. Deshalb vielen, vielen Dank an Katharina, dass sie uns Tipps gegeben hat in der Folge, wie wir als Ernährungsfachkräfte in diesem Bereich Fuß fassen können. Und umso cooler finde ich es, dass wir heute Mina bei uns im Podcast haben. Denn Mina ist selbst von einer Essstörung betroffen und wir finden, dass der Input, den Mina uns geben kann, besonders wertvoll ist. Mina und wir möchten euch einladen in die Gedanken und in die Wahrnehmung von einer Person, die tagtäglich mit einer Essstörung konfrontiert ist. Und ich weiß, dass diese Folge euch viele gute Einblicke geben wird und euch für das Thema gut sensibilisiert. Aber zuerst zu Mina. Mina, verrate uns einmal, wer du bist und wie du in diesen Podcast gekommen bist.
Sehr gerne. Ich bin die Mina, ich bin 25 Jahre alt und bin ganz langweilig im Juristenalltag gefangen. Aber darüber hinaus freue ich mich, dass wir uns über Social Media kennengelernt haben. Denn da berichte ich über meinen Alltag, wie man aus einer Essstörung rauskommen kann. Das deutet schon darauf hin, ich bin noch mittendrin. Ich bin leider noch nicht die Geheilte, die erzählen kann, wie es funktioniert. Aber ich teile, wie ich an die Sache rangehe. Und da sind wir schon beim Thema. Ich bin eine Betroffene von Binge-Eating, einer Essstörung. Und ich freue mich riesig, hier eine Plattform gefunden zu haben, dass wir uns gefunden haben, dass ich darüber berichten darf.
Mina, ich freue mich auch wirklich sehr, dass du hier bei unserem Podcast bist. Du hast ja gerade schon gesagt, welche Essstörung du hast. Aber was ist das jetzt genau? Erklär das vielleicht nochmal für uns. Ich meine, wir sind Fachkräfte, aber es ist immer nochmal gut, solche Sachen zu beschreiben.
Gern. Binge-Eating bedeutet, man möchte über einen möglichst langen Zeitraum hungern, also sprich so wenig wie möglich essen, weil man abnehmen möchte. Der Hintergrund ist bei jedem, der Binge-Eating hat, ich möchte abnehmen. Und wir wissen in der Regel, wie es funktioniert mit einem Kaloriendefizit. Und das ist unser Ziel Nummer eins. Wir wollen, wenn wir aufstehen morgens, an diesem Tag so wenig wie möglich essen. Und weil wir das so lange wie möglich hinauszögern, also wir schaffen das dann auch über einen längeren Zeitraum, kommt dann immer wieder dieser Punkt, an dem eine riesige Essattacke folgt. Das können mehrere am Tag sein, das können mehrere in der Woche sein, das ist bei jedem unterschiedlich. Und eine Essattacke bedeutet dann, dass man unkontrolliert viel isst. Also sprich, der Kopf beherrscht nicht mehr, was da gerade passiert. Man schlingt alles in sich rein, so viel wie möglich und teilweise oder bei ganz schlimmen Phasen sogar egal was.
Ich starte vielleicht schon mal mit einer sehr persönlichen Frage, aber das würde mich jetzt auch brennend interessieren. Wie fühlt sich das an und wie fühlst du dich und was denkst du dabei?
In den Phasen der Kontrolle, nenne ich es jetzt mal, wenn man das Kaloriendefizit einhält oder eben wenig isst, ist man unfassbar stolz. Man ist stark. Wenn man abends im Bett liegt und weiß, ich habe heute mein Kaloriendefizit geschafft, ich habe wenig gegessen, dann ist es ein guter Tag gewesen. Dann dominiert es den Tag. Und sobald eine Essattacke da war oder der Kontrollverlust, dann ist man Versager. Also ein Gefühl von Scham und der Tag ist gelaufen, fast die ganze Woche ist gelaufen. Man ist ein schlechter Mensch. Ja.
Okay, und das führt dann auch nochmal wahrscheinlich verstärkt dazu, dass man dann noch mehr isst, oder? Von wegen, jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen.
Genau, und das ist der Teufelskreislauf, was genau Binge-Eating ist. Also sprich, man hatte eine Essattacke, man ist ein schlechter Mensch und will umso mehr jetzt hungern, weil man ja das ausgleichen muss irgendwie und vielleicht ein Stück weit sich selber auch bestraft. Und man will umso disziplinierter sein und sagt, wie dumm war das jetzt, jetzt erst recht. Also man kommt in diese Spirale rein, durch genau das, richtig.
Und weißt du, wann das bei dir angefangen hat?
Ich habe mit 12, 13, meiner Generation war es die sogenannte Schüler-VZ-Phase. Da kamen so diese Tumblr-Bilder von schönen, schlanken Mädels und da hat die Abnehmspirale begonnen. Also damals war es ja noch ich bin ein gesundes, junges Mädchen, ich möchte ein paar Kilo verlieren. Wie funktioniert das denn? Man hat Zugriff zu Internet, man googelt, okay, ich muss wenig essen oder weniger essen. Und dann fängt man an, Stücke rauszuradieren aus dem Alltag, was man immer gegessen hat. Man isst, also ich war ja noch jung und habe dann Mahlzeiten ausgelassen und dann aber durch Social Media relativ früh Gleichgesinnte gefunden, die aber schon sehr stark in diesem so wenig Essen wie möglich waren. Und das hat mich angesteckt. Und ich würde sagen, dass es da angefangen hat. Und ein paar Jahre lang ging das ganz gut. Also ein junger Körper, der abnehmen möchte und weniger isst und mehr Sport macht, der nimmt ab, der fühlt sich wohl, da funktioniert das. Und bei einem normalen, gesunden Menschen, nenne ich es jetzt mal, hört es dann auf. Also sprich, der hat abgenommen, der ist zufrieden und hält jetzt das Gewicht oder hat jetzt mehr Lust auf Sport bekommen und führt sein Leben so weiter. Aber ich bin leider drin geblieben in dieser Abnehmen-Spirale.
Und wie waren deine Gewichtsschwankungen? Gab es Gewichtsschwankungen? Wie war das so?
Am Anfang natürlich abgenommen, weil da hat das funktioniert. Ich esse jetzt auf einmal weniger. Ein Körper schafft es dann, Fett zu verlieren und mehr Sport etc. Aber seither, also mit 12, 13 angefangen, jetzt bin ich 25, also über ein Jahrzehnt, kontinuierlich Gewicht zugenommen. Also ich habe auch, ich würde sagen, jedes Jahr mein neues Höchstgewicht.
Weißt du, woran das dann liegt? Muss ich mal ganz blöd fragen?
Ich denke zwei Aspekte. Zum einen, weil man den Stoffwechsel absolut kaputt macht durch diese Geschichte, aber vor allem durch die Essattacken. Weil natürlich jetzt auf eine Woche gerechnet, man isst dann 3, 4 Tage komplett im Defizit, aber umso größer sind die Essattacken und die sind ja teilweise 2.000, 3.000 Kalorien. Und wenn sowas immer vermehrt passiert, dann hat man auf die Woche gesehen im Durchschnitt kein Defizit mehr, sondern Überschuss.
Ja.
Und ein Körper nimmt zu, wenn er einen Kalorienüberschuss hat.
Das heißt, du hast ja so mit 12, 13 angefangen mit ja, diesem anderen Essverhalten. Aber wann hast du das gemerkt, dass das irgendwie nicht mehr so gut ist für dich oder dass du es eigentlich vielleicht sogar ändern wolltest?
Tatsächlich erst vor wenigen Jahren. Ich dachte immer währenddessen, ich bin einfach nur undiszipliniert, ich bin einfach nur schwach, ich krieg's nicht hin.
Oh
Und
Gott.
erst vor ein paar Jahren bin ich drauf gestoßen, das ist doch nicht normal, dass das Essen bzw. Nicht-Essen den Alltag dominiert. Und habe dann erst angefangen zu recherchieren und mir dann tatsächlich erst vor, ich glaube, 2 Jahren einzugestehen, ich habe eine Essstörung.
Wie war das für dich, dass du das dann erkannt hast? War das eine Erlösung?
Absolut, das ist auch das erste Wort, das mir gerade eingefallen ist. Dieses, okay, erstmal, ich bin gar nicht alleine damit, es geht vielen so, worauf ich später auch nochmal gerne eingehen kann, durch Social Media etc. ist auch nochmal dieser Trigger für Essstörungen eine Herausforderung. Und zugleich auch die Hoffnung, okay, wenn das Kind einen Namen hat, dann kann man da vielleicht auch was machen, dann kann man mir helfen, dann kann man das heilen.
Okay, oh Gott, das heißt, die letzten 10 Jahre hast du mit etwas gekämpft, wo du einfach gedacht hattest, dass du einfach falsch bist, sage ich jetzt mal.
Richtig, ich dachte, ich bin einfach nur nicht gut genug, eine Diät zu machen. Dann muss ich es härter machen, dann muss ich halt eine weitere Challenge machen oder ein weiteres Abnehmprogramm. Und ich habe weiß der Geier was ausprobiert von, ich weiß nicht, was ich von den Marken nennen kann, aber jegliche Diätformen und Programme, die man so kennt aus der Werbung und von Social Media auch vielleicht, jegliche Dinge probiert mit dem Ziel, damit schaffe ich es doch jetzt endlich. Und erst vor ein paar Jahren verstanden, dass man mit einer Essstörung noch so viele Programme machen kann, weil das Problem sitzt nicht irgendwie in undiszipliniert sein, sondern im Kopf.
Aber wie hat dein Umfeld damals reagiert? Haben die dann auch irgendwie gesagt, ja, mach das doch mal anders oder das ist doch nicht gesund oder haben die dich eher ein bisschen gepusht?
Ich glaube, weil das Thema Essstörung damals, jetzt wahrscheinlich auch noch, aber damals erst recht noch nicht so präsent war, waren schon eher Kommentare im Sinne von, du musst halt weniger essen und mehr Sport machen. Und ja, ich war, glaube ich, auch so bekannt dafür, für die, die immer eine Diät macht. Ich war ja eigentlich auch auf einer Dauerdiät, auf einer jahrelangen Dauerdiät. Und das bekommt das Umfeld mit, weil du bist diejenige, die anders isst, die beobachtet, wie andere essen, die eher einen Salat bestellt als eine Pizza, aber trotzdem einfach nicht schlank ist. Und das ist dem Umfeld aufgefallen. Und natürlich sprechen dich viele drauf an und sagen, hey, du machst doch super viel Sport. Du machst mehr Sport als ich, du isst weniger als ich. Aber siehst so aus. Also natürlich sagt keiner, hey, du bist nicht schlank, aber man spürt es natürlich immer und ärgert sich umso mehr, weil man denkt, hey, ich mache immer eine Diät und trotzdem bin ich nicht schlanker als die, die vor mir hier eine riesig Chips reinknallen.
Ja, das verstärkt nochmal dieses Gefühl von dem, ich bin nicht gut genug, oder?
Richtig. Und das ist auch, ich würde fast sagen, eines der Grundprobleme, warum das entsteht. Warum man überhaupt eine, ich sag mal, Potenzial hat, essgestört zu werden. Das klingt so fies, aber für jeden, der das hört, der vielleicht auch betroffen ist, oder für jemand, der in Kontakt tritt mit Betroffenen, vielleicht auch eine Sensibilität dafür, dass es eben nicht dieses undiszipliniert sein ist, sondern mangelnde Selbstliebe, mangelnde Selbsterkenntnis und der Kampf gegen sich selber aus dem Grund. Richtig.
Da fällt mir auch gerade das dazu ein, dass man ja auch mittlerweile sagt, man sollte eigentlich keine Komplimente mehr machen auf das Körperbild bezogen, von wegen, wow, du hast abgenommen, das sieht toll aus. Wie siehst du das?
Absolut, ja. Zumindest bei jemand, der eine Essstörung hat. Natürlich bei einem gesunden Kopf, sage ich jetzt mal, da freut sich doch jemand, wenn er hört, hey, hast du abgenommen? Wenn jemand natürlich abnehmen wollte oder wenn jemand sagt, du siehst toll aus, Mensch, so eine schöne Figur. Bei jemandem ohne Essstörung ist das ja schön klasse. Freut mich, pusht mich kurz und ich mache weiter mit meinem Leben. Aber jemand mit einer Essstörung sind Kommentare über Körper, über den eigenen und über andere ein wahnsinniger Trigger. Also sagt jemand zu mir jetzt, hey, du bist schlank, dann pusht mich das ungemein. Okay, ich will weiter abnehmen, ich bin auf einem guten Weg. Das, ja, es sieht jemand. Wenn jemand aber sagt, also selten kommt ja jemand her und sagt, hey, du bist mollig oder du hast ein paar Kilo zu viel, aber du hörst es ja raus, wenn jemand über die Allgemeinheit spricht und sagt, Mensch, wir nicht so schlank, das ist nach dem Motto, das trifft, das ist wie wenn jemand zu dir herkommt und dich einfach beleidigt, wie jemand deine Essstörung hat. Das ist so das Schlimmste, was du hören kannst, wenn jemand über deine Figur urteilt dann, ja.
Ja. Und du hast ja vorhin gesagt, dass du vor 2 Jahren das entdeckt hast. Gab es da irgendwie einen Moment, wie dir die Schuppen von den Augen gefallen sind, wo du gedacht hast, oh mein Gott, das könnte es sein? Oder wie war das?
Ja, definitiv. Also ich wusste immer, es gibt Essstörungen, weil ich ja in diesem Themengebiet ständig aktiv war mit Ernährung, Diät etc. und wusste auch, da draußen gibt es welche, die haben eine Essstörung, die haben eine Magersucht. Und so hart es jetzt klingt, jemand mit Binge-Eating oder so einer Essstörung, der wünscht sich manchmal, so auszusehen wie jemand mit einer Magersucht. Das klingt total krank, weil man kennt diese Bilder von dieser klassischen Anorexie, von diesen abgemagerten Mädels oft, aber natürlich auch Männer. Und man wünscht sich so auszusehen. Gott, die hat's geschafft. Und wie du sagst, genau als ich es erkannt habe, da war das jeder, oder es gibt Essstörungen und es war aber immer ich doch nicht, Gottes Willen. Ich weiß, dass es das gibt, aber ich bin doch niemals betroffen. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich muss jetzt halt einfach mal diszipliniert sein. Aber als ich dann von dem Begriff Binge-Eating gehört habe, und die Symptome gelesen habe oder gehört habe und dachte, ja, Gott, das passt, das ist dieses unkontrollierte Essverhalten und dieser Teufelskreislauf, unfassbare Erleichterung und wie du sagst, die Schuppen sind gefallen, richtig. Das bin ja ich, ja.
Ach krass. Und was hast du dann gemacht?
Erstmal ich glaube, mit meiner Mama war es damals. Mit ihr gesprochen, habe gesagt, hey, ich habe da von einer Essstörung gehört, die nennt sich Binge-Eating. Und denkst du, ich habe das? Und bin im Nachhinein auch wahnsinnig froh, dass sie es ernst genommen hat und nicht gesagt hat, komm, mach halt einfach mal mehr Sport, dann wird das jetzt endlich, sondern sie hat ja auch gemerkt, die Mina, die kämpft jeden Tag, die macht Diäten, die achtet aufs Essen und ist unglücklich mit ihrem Körper und hat es dann Gott sei Dank ernst genommen. Und habe dann auch relativ schnell gemerkt, da komme ich alleine nicht raus. Also natürlich könnte ich jetzt ein paar Bücher lesen und vielleicht schaffe ich es, aber es gibt ja die Möglichkeit, wenn es eine Krankheit ist, eine Essstörung, da gibt es professionelle Hilfe da draußen. Und das ist erstmal schwer, sich einzugestehen, man muss Hilfe annehmen, man schafft es ab einem gewissen Punkt nicht alleine, aber zugleich auch Hoffnung, ich darf das Problem teilen oder abgeben ein Stück weit. Und das muss man verstehen. Wenn man Zahnschmerzen hat, geht man zum Zahnarzt. Und wenn man eben merkt, ich habe ein Problem seelisch, wo ich nicht weiterkomme, dann ist es auch überhaupt nicht verwerflich, da Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und habe das dann auch versucht. Also ich bin damals zu Caritas, war das, weil ich schon geahnt habe, wenn ich jetzt eine Psychologin oder eine Psychotherapie anfangen möchte, dann warte ich erstmal ewig. Und da war mein erster Weg zu Caritas, wo ich sofort einen Termin bekommen habe und dann mit jemandem gesprochen habe und habe da schon gemerkt, dass Essstörung präsent ist, aber speziell Binge-Eating noch wenig durchforscht ist oder wenig Wissen da ist und wenig Fachkräfte, was letzten Endes auch das Problem war, warum ich dann in einer Gruppe mit Magersüchtigen gelandet bin, was eben definitiv nochmal was anderes ist. Also ich würde sagen, Binge-Eating geht eher in die Richtung Bulimie noch. Aber ich würde sagen, das mangelnde Fachwissen hat mich dann doch wieder zu dem Punkt gebracht, okay, das hilft mir nicht, das triggert mich eher. Und ich will es doch lieber alleine erstmal schaffen, versuchen zumindest. Aber es empfehle ich auch jedem, das erstmal auf dem klassischen Weg zu versuchen, weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Psychotherapeut oder ein Psychiater einem helfen kann, ist enorm groß. Die haben jahrelang nichts anderes gemacht, das sind Spezialisten. Und jetzt kommen wir, glaube ich, schon in die richtige Richtung. Ich habe dann erst vor ein paar Monaten gespürt, dass mir eigentlich geholfen hätte oder gerade hilft, der Weg von Ernährungsberatung und zusammengefasst, dass sich jemand an die Hand nimmt und dir zeigt, hey, ich zeig dir, wie eine normale Ernährung funktioniert. Das ist nämlich dein Schlüssel zum Erfolg, dein Körper und dein Kopf wieder zu trainieren, was eigentlich eine normale, gesunde, ausgewogene Ernährung ist. Wie man eigentlich, wenn man abnehmen möchte, das wirklich macht, und zwar auf gesundem Wege. Also, dass da die Präsenz größer wäre, das wäre, ich glaube, das würde so vielen da draußen helfen.
Also, wir hatten ja vorher auch schon mal ein bisschen gequatscht und hattest du ja gesagt, dass du ja wirklich gar keine Berührungspunkte zu Diätassistentinnen oder, wie du es auch gerade gesagt hast, generell zum Ernährungsbereich hattest.
Genau.
Ich verstehe das gar nicht, wie das sein kann. Ich meine, ich bin ja auch total in meiner Diätassistenten-Bubble, sage ich jetzt mal. Wie war das denn? Also du bist zu Caritas gegangen, du warst in dieser Gruppenschulung. Gab es noch was anderes, was dir irgendwie angeboten wurde oder irgendwie irgendwas, warst du nochmal beim Arzt oder bei einer Ärztin?
Ich habe das versucht, definitiv, aber es wurde primär darauf abgezielt, wir lösen das Problem auf psychologischer Ebene, was natürlich auch Sinn macht. Das ist auf jeden Fall, wenn du eine Essstörung hast, muss dein Kopf das erstmal wieder lernen und es ist ein Defizit da, also es würde wahrscheinlich nicht so entstehen, die Essstörung, wenn ich ein Defizit wäre. Das klingt jetzt so negativ, aber das können banale Sachen sein, wie mangelndes Selbstwertgefühl oder mangelndes Selbstliebe oder kein soziales Umfeld und deswegen rutscht man in eine Essstörung. Also es macht schon Sinn, aber es fehlt dieser, ich würde mal fast sagen, sekundäre Weg über, wir nehmen dich an die Hand und wir essen jetzt erstmal wieder normal. Wir zeigen dir, was gesunde Ernährung ist, weil du weißt, wie eine Diät funktioniert. Du weißt wahrscheinlich enorm viel über Essen, vielleicht mehr als der Durchschnitt von einem normalen Menschen, der sich noch nicht mit dem Thema befasst hat. Also du weißt, was hat viel Kalorien, was hat wenig Kalorien, was sind Makronährstoffe. Aber du weißt nicht mehr, wie man intuitiv isst.
Wenn wir jetzt mal ganz verrückt sind, was hättest du denn damals oder was würdest du dir jetzt da wünschen? Was wäre damals passiert, als du quasi in dieser Selbsthilfegruppe warst und gemerkt hast, okay, das bringt mir nichts, ich mache das jetzt alleine. Was hättest du dir in dem Moment gewünscht?
Jetzt im Nachhinein wahrscheinlich tatsächlich eine langfristige Ernährungsberatung, dass sich jemand den Status quo anschaut, wie ernähre ich mich gerade, um mir dann schon früher sagen zu können, hey, du hast eine Mangelernährung und deswegen wahrscheinlich auch die Gelüste und deswegen auch diese Essattacken, die dadurch natürlich verstärkt werden. Und wenn du dich voll ausgewogen ernährst, ist dein Körper versorgt. Das hätte ich mir wahrscheinlich gewünscht, dass jemand mir das erklärt und mich dann mit an die Hand nimmt.
Und was wäre ein gutes Medium für dich gewesen, wie du an so eine Person rankommst? Also hättest du es gut gefunden, hättet ihr dann Hausarzt oder Hausärztin da irgendwie zum Beispiel einen Flyer gegeben oder der Diätassistentin vertraue ich oder irgendwie auf Social Media, dass dir dann vielleicht was vorgeschlagen wird, eine Diätassistentin zum Beispiel, die sich mit dem Thema auseinandersetzt, wo du dann, weiß ich nicht, von ihr irgendwie einen Online-Kurs buchen kannst oder Einzelcoachings oder was fällt mir noch ein? Ja, also irgendwie, also eher der klassische Weg oder ja, was wäre das perfekte Medium für dich gewesen oder was wäre es jetzt noch?
Tatsächlich Social Media, weil wenn man da unterwegs ist, funktioniert es heutzutage ja perfekt mit Werbung und Keywords und alles. Und ich bin in dieser Bubble mit Diät und Abnehmen und Ernährung und Essen und Sport und hätte es so vielleicht durch intelligente Google, Insta, Facebook-Werbung, wie auch immer, wäre ich dann darauf gestoßen, dass mir das als Werbung oder als Beitrag angezeigt wird. Hey, da gibt es auch die Möglichkeit von einer Diätassistenz.
Schade, dass das überhaupt nicht möglich gemacht wurde.
Ja, ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Jetzt suche ich natürlich nicht mehr gezielt danach, weil ich Gott sei Dank schon weiter bin. Aber damals hat mir das sehr viel Nerven und Zeit erspart.
Das heißt, an alle Diätassistentinnen da draußen, werdet aktiv auf Social Media im Bereich Essstörungen. Ihr werdet auf jeden Fall gebraucht.
Definitiv, auf alle Fälle, ja.
Und wie hast du das dann nach außen kommuniziert, als du es damals festgestellt hast mit den Essstörungen? Also du hast ja schon gesagt, du hast mit deiner Mama darüber geredet und das ist auch sehr wertvoll, wie sie reagiert hat, dass sie dich ernst genommen hat, weil eine Bekannte von mir zum Beispiel, die hat auch eine psychische Erkrankung und weil sie halt auch so jung ist, wurde es halt einfach nicht anerkannt, von wegen, ja, du hast einfach nur keinen Bock irgendwie auf irgendwas. Du hast keinen Bock, dich im Haushalt zu behalten und zu einzusetzen. Du hast keine Lust auf die Schule. Deswegen danke an deine Mama, dass sie so gut reagiert hat und auf jeden Fall nochmal eine Sensibilisierung an alle, die jetzt zuhören. Nehmt solche Sachen ernst, bitte.
Absolut. Ja, schön, dass du das ansprichst. Und genau, meine Mama hat da so wunderbar reagiert, dass die hat es ernst genommen. Und das würde ich auch an jede Diätassistenz daraus geben, dass das eines der wichtigsten Dinge ist, das ernst zu nehmen. Und das ist aber ein schmaler Grat. Also ich würde da nie jemanden Vorwurf machen, denn es sitzt eine Person vor dir, die vielleicht beraten werden möchte und sagt, ich esse manchmal einfach aus dem Nichts eine Stunde lang drauf hin. Und das ist nur Scheiße auf gut Deutsch. Also ich hau mir ja wirklich die größte Schokoladenfabrik hier rein, das sind mal locker 3.000, 4.000 Kalorien. Und ich finde es überhaupt nicht verwerflich, dass, wenn das Thema bei jemandem nicht präsent ist, bei einer Fachkraft, die dann sagt, Fräulein, diese Essattacke muss weg, also dich dafür verantwortlich macht und sagt, lass diese Attacke weg, dann nimmst du ab. Oder, also, das ist einfach so banal und einfach behandelt, aber es ist leider eben nicht so einfach, dass, wenn du zu jemandem mit Binge-Eating sagst, lass die Essattacken weg, dann klappt das. Das macht zum einen den Druck viel größer. Ich darf keine Attacke haben. Ich darf Süßigkeit nicht mehr anschauen. Und zugleich, ich wurde nicht ernst genommen, ist so ein, ja, sie hat recht, ich bin nicht diszipliniert genug. Das geht nämlich genau in die falsche Richtung dann.
Es gibt ja auch den Ansatz aus der Diätetik, dass man quasi sagt, nicht du bist die Essstörung, sondern die Essstörung ist quasi bei dir. Es gibt da auch ein sehr interessantes, einen interessanten Film, wo quasi eine Person sich mit der Essstörung unterhält. Das ist quasi dann wie so eine Handpuppe. Wäre das auch so ein Ansatz, wenn man jemanden vor sich sitzen hat und man hat die Vermutung, da könnte was hinterstecken, dass man das ein bisschen mehr so angeht, dass man sagt, hey, du, nicht du hast da was, sondern da ist etwas vielleicht. Weißt du, was ich meine?
Total, ja. Ich habe auch das letztens ein Buch dazu gelesen, kann ich auch empfehlen, egal welcher Hinsicht, das nennt sich No Bad Parts. Ich weiß nicht, ob es auch in Deutsch gibt, aber super interessant, geht genau in die Richtung, und zwar, dass es Teile in uns gibt. Also jetzt nicht diese multiple Persönlichkeitsstörung, aber es gibt in jedem von uns verschiedene Teile im Kopf. Und dass man sagt, da ist ein Teil von dir, der hat diese Essstörung, aber du bist nicht die Essstörung, sondern nur ein Teil in dir, um dann auch zu verstehen, wie gehen die anderen Teile in dir damit um? Sagen die, liebevoll, hey, du bist da und wir bekommen das hin, oder kämpfen alle Teile in dir auch zusätzlich gegen diese Erstörung? Also super spannend und definitiv hilfreich, wenn man sagt, du bist nicht die Erstörung. Das ist nur ein Teil von dir und zugleich auch die Hoffnung erwecken, der Teil kann gehen. Der Teil darf gehen. Den kann man lösen, den kann man heilen, sobald du ihn erkannt hast. Also damit ist man ja schon extrem weit, wenn man jemanden vor sich sitzen hat, der entweder sagt, ich habe eine Erstörung, oder man findet gemeinsam raus, an dem Essverhalten stimmt was nicht. Das ist nicht normal.
Und so hast du das auch geschafft? Oder wie war das für dich, dass du das so annehmen konntest und dass du jetzt schon einen großen Schritt weiter bist?
Ja, aber relativ spät erst. Also am Anfang war es, okay, ich habe eine Essstörung. Erstmal Hoffnung, aber gleichzeitig, oh Gott, geht die jemals weg? Bekomme ich die weg? Und da hilft erstmal zu verstehen, wie kam die? Wie kam das überhaupt so weit? Das ist super hilfreich. Sei es jetzt auch, das hätte ich auch gut gefunden, wahrscheinlich, wenn eine Diätassistentin mit mir rausgefunden hätte, wie ist das entstanden? Wie hast du dich denn über die Jahre hinweg ernährt, dass jetzt dieser Mensch, dieser Körper, diese Psyche vor mir so sitzt? Also es soll natürlich keine Psychotherapie ersetzen, aber was eben Psychotherapeuten nicht können und nicht machen, zu verstehen, wie hast du dich jetzt jahrelang ernährt? Was bist du gewohnt? Wie sieht dein Stoffwechsel vielleicht auch aus? Hast du Monodiäten gemacht über Monate hinweg? Hast du vom Wissen auch verlernt, was eigentlich ausgewogene Ernährung ist?
Und dann quasi langsam wieder anzufangen, dass man einfach vielleicht auch so einen Fahrplan dann zusammen hat?
Richtig, das ist absolut hilfreich, weil jeder Essgestörte liebt ja erstmal Pläne. Man hat ja jahrelang getrackt, man hat Essenspläne gehabt, die man sich selber schreibt. Und damit holt man jemanden mit einer Essstörung erstmal ab. Das ist so, wir gehen den gewohnten Weg, den bist du gewohnt, hier ist ein Plan, aber diesmal mit dem Endziel, erstmal gesund zu werden und nicht abzunehmen. Und das ist auch für mich ein ganz wichtiger Leitsatz für jeden Betroffenen und für jede Fachkraft. Der lange Weg zu dem Hauptziel von dem Essgestörten, ich will abnehmen, funktioniert nur, wenn man erstmal geheilt wird und verstanden hat, dass man erstmal normal werden muss. Also normal ist immer ein schwieriges Wort, aber man muss erstmal wieder die Mangelernährung wegbekommen, sich ausgewogen ernähren und verstehen, wie der Körper funktioniert.
Jetzt fällt mir aber auch trotzdem eine Frage ein, und zwar, will man denn dann trotzdem immer noch abnehmen?
Also, ja. Also wenn man es hat, ja klar, das ist deswegen habe ich auch so spät erkannt, ich hatte eine Essstörung, weil ich dachte immer, ich will halt abnehmen. Das war ja mein Hauptziel, hat mich ja durchs Leben geleitet die letzten Jahre. Das war, wenn ich aufgestanden bin, ich kann mich noch erinnern, im Jurastudium hat man am Ende das Staatsexamen und das ist so wie für jeden in der Ausbildung die Endprüfung und man denkt an nichts anderes. Und ich bin aufgestanden, es waren 6 Prüfungstage mit Gutachten schreiben, 5 Stunden lang, und meine Mitbewohnerin damals war auch aufgestanden, nochmal Bücher aufgeschlagen, nochmal Gesetze gewälzt, und ich bin aufgestanden, Handy raus, mein Frühstück getrackt, überlegt, was ich danach esse, was ich während der Prüfung esse. Ich habe während der Prüfung überlegt, was darf ich jetzt essen, was könnte ich jetzt essen. Also alles dreht sich um Essen, Kalorien, Nährstoffe, aber eben mit dem Ziel, wie nehme ich ab. Definitiv abnehmen ist das Hauptziel. Und man denkt, sobald ich abgenommen habe, bin ich glücklich. Da ist die Welt, da kann kommen, was wolle.
Aber ich meine auch jetzt quasi in der Phase, in der du jetzt bist, dass du willst ja quasi, hast ja vorhin gesagt, normal sein. Also wenn man halt entdeckt hat, diese Essstörung, okay, und dann hat man das angenommen und sagt, okay, ich will jetzt normal werden, aber denkt man dann trotzdem immer noch normal und ein bisschen Gewicht abnehmen, oder?
Ja, definitiv, ja. Das geht leider nicht so schnell weg. Also ich glaube, ich wäre schneller raus aus der Essstörung, wenn ich einfach mal den Abnehmen-Gedanken vergessen könnte, also nicht abnehmen wollen würde, sondern einfach nur gesund werden wollen. Und gerade hilft mir am meisten das, was ich mit einer Assistenz wahrscheinlich schneller geschafft hätte. Ich esse gerade ausgewogen und für mich viel. Für meinen Kopf ist immer wieder, Gott, das kann ich doch jetzt nicht essen. Aber sich gut zu versorgen ist gerade Ziel Nummer 1. Eigentlich. Aber wie du schon sagst, im Hinterkopf ist, ich will jetzt gesund werden, um danach endlich abnehmen zu können.
Ja.
So, es bleibt wahrscheinlich sehr lange noch im Kopf, ja.
Ja, ich frage mit dem Hintergrund, weil ich so überlegt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel dir so eine Route überlegen würde, okay, das ist der Plan, wir machen jetzt das und das, dass man halt trotzdem immer noch sensibilisiert ist, dass man halt dann nicht sagt, okay, die Portionsgrößen müssen jetzt so und so aussehen. Natürlich muss man da sensibel sein, aber dass man das auch noch mal im Hinterkopf behält, wenn man dann so einen Plan zusammen erstellt.
Ja, das stimmt. Ja, das ist ein guter Gedanke, ja.
Also ich meine, man macht das sowieso ja immer zusammen. Ist ja nicht so, dass dann die Ernährungsfachkraft sagt, so, das machen wir jetzt. Da muss ja schon immer ein guter Austausch stattfinden. Und wie war das dann für dich nach außen hin, als du dann festgestellt hast, okay, ich habe eine Essstörung, hast du dann, du redest ja auch offen darüber, jetzt auch mit mir oder mit uns. Gehst du dann auch an Freunde so heran oder wie machst du das?
Mittlerweile ja, weil ich dann eben auch erkannt habe, oh Gott, ich habe da was und ich wusste das lang nicht. Und was, wenn da draußen noch ganz viele rumlaufen wie ich, die immer noch denken, ich bin einfach nur undiszipliniert, ich bin einfach, es ist die falsche Diät, ich muss damit an die Öffentlichkeit. Das war dann bei mir der Drang und hilft mir total auch selber das zu verarbeiten. Also für mich ist es der richtige Weg, damit an Bekannte und Freunde und an die Öffentlichkeit zu treten und offen damit umzugehen. Ich glaube, mir würde es nicht so gut gehen, wenn ich mich dahinter verstecken würde und mich dafür schämen würde, jetzt, dass ich eine Essstörung habe. Mir hilft es zu wissen, ich helfe anderen noch damit, wenn ich jetzt zeige, was ich mache und was mir hilft. Ich sage auch, was mir nicht hilft und was es eher schlimmer macht, aber mich motiviert es total und mich freut es, wenn ich teilen kann, was mir hilft. Welche Gedanken mir helfen und welche Bücher mir manchmal geholfen haben oder welche Worte oder welche Sätze. Und genau, also ich gehe offen damit um und auch als ich es dann erkannt habe, ich habe eine Essstörung, bin ich dann auch mit Freunden offen damit umgegangen und bin auch sehr froh, dass sie da sensibel für waren und keiner gesagt hat, ach, es ist bei vielen ja doch so, die, ach komm, Essstörung, jetzt einfach, komm, Sport, gesunde Ernährung, da wird es schon. Aber Freunde, die erkannt haben, okay, das ist ein ernstzunehmendes Problem und ich höre dir dazu und die dann auch rücksichtsvoll sind. Also es waren dann auch Gott sei Dank immer Freunde an meiner Seite oder sind an meiner Seite, die sagen, wir gehen zusammen essen. Das ist ja so ein Thema bei jemandem, der eine Essstörung hat. Das ist für jeden, hey, ich gehe heute Abend Pizza essen mit Freunden, ja gar kein Thema. Die freuen sich drauf. Aber mit einer Essstörung ist das ein roter Punkt im Kalender. Das ist Vorbereitung. Was esse ich davor? Da wird das jetzt nicht ausartet. Ich esse davor am besten nichts, dann kann ich mir auch mal eine Pizza gönnen. Und dann während dem Essen, bei vielen mit einer Essstörung, so war es bei mir auch, beobachten, wie essen andere, wie viel essen andere, weil das Appetit- und Sättigungsgefühl kaputt ist. Also sprich, man schaut wirklich auf den Teller gegenüber und rundum. Wenn die ersten sagen, hey, ich bin satt, ich schaff's nicht mehr, dann sage ich das auch, damit ich nicht auffall, obwohl ich noch nicht weiß, bin ich eigentlich satt, weil der Binge-Eater, der kennt kein ich bin satt, der will mehr, der will mehr, der will immer mehr, das ist so ein Überlebensmechanismus. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich das erzählen konnte und die da offen waren und Verständnis hatten, ja.
Nochmal mit diesem ganz vielen Essen. Also ich stelle mir es quasi so vor, da ist kein Hunger und da ist auch kein befriedigendes Gefühl, sondern einfach nur irgendwann ein Bauch, der so voll ist, dass er wehtut.
Komplett, ja. Also es gibt auch Attacken, da isst man so viel, bis man kotzt, auf gut Deutsch. Also wirklich, ich denke, dass wenn man, jetzt mittlerweile spüre ich das auch, ich bin noch im guten Weg, dass man nach einer guten Hauptmahlzeit das Gefühl, oh, jetzt bin ich aber voll, jetzt bin ich aber satt. Und manchmal gibt es auch dieses, oh, das war jetzt aber ein bisschen mehr als satt. Also jetzt ist mir fast schon schlecht. Und an dem Punkt isst jemand mit einer Essstörung oder mit Binge-Eating speziell noch weiter. Also der isst, bis Essen weg ist und nicht bis man voll ist.
Und wie hast du es dahin zurückgeschafft?
Zum Punkt, dass ich das nicht mehr mache.
Ja, dass du quasi selber merkst, okay, ich bin jetzt voll.
durch das Lernen, was ist intuitives Essen? Also achtsamer zu werden, achtsamer mit, okay, jetzt kommt, also ich habe angefangen, Uhrzeiten zu schaffen, wann man isst. Ich habe ja lernen müssen, wann isst eigentlich ein Mensch, wann sollte er essen und was sollte er essen, weil in meinem Kopf war ja nur einfach bitte nichts essen, Nina. Iss einfach nichts, dann bist du gut, dann schaffst du das. Und so habe ich gelernt. Ich habe angefangen, drei Hauptmahlzeiten zu essen wieder und habe mir vorgenommen, drei Snacks dazwischen zu machen, also sprich sechsmal am Tag essen. Das klingt erstmal viel, aber das hat mir unheimlich geholfen, weil ich dann nicht in diesen Punkt, an diesen Punkt gekommen bin, ich könnte Hunger haben oder ich könnte essen, sondern die Uhrzeiten sind vorgegeben, ich esse jetzt diese Mahlzeit und du bist auch nicht kein schlechter Mensch, wenn du das jetzt bist, sondern es ist wichtig, um gesund zu werden. Und das hat mir extrem geholfen, um, wenn ich beispielsweise jetzt meine zweite große Mahlzeit am Tag esse, das Mittagessen, dass ich aufhören kann zu essen, weil ich wusste, in maximal 3 Stunden gibt es wieder was. Da gibt es diesen Snack. Es hat unfassbar geholfen, diese Regel. Das kann ich auch jedem empfehlen mit Binge-Eating oder der mit Betroffenen arbeitet. Feste, nicht zu strikte Regeln zu schaffen, natürlich, weil man möchte ins Intuitive kommen, aber das Gefühl zu geben, es ist erlaubt zu essen. Du darfst und solltest essen. Und dieses, du darfst 6-mal am Tag essen, es war so eine Freiheit erstmal. Es war befremdlich, aber so ein Glücksgefühl von Gott, ich darf und sollte jetzt essen. Und das war das Ausschlaggebende. Es hat, ist leichter gefallen, aufzuhören zu essen, weil man wusste, ich darf ja bald wieder. Weil das fällt einem mit Binge-Eating sehr schwer zu sagen, ich schöpfe jetzt nicht nach, ich hole jetzt nicht noch was aus dem Kühlschrank, sondern ich habe jetzt 1, 2 Teller gegessen und ich bin satt. Und dadurch habe ich, um zur Frage zurückzukommen, gelernt, darauf zu achten. Ich wusste ja, okay, ich darf in 3 Stunden wieder und hey, Moment mal, ich bin doch eigentlich auch satt. Und dann auch darauf zu achten, wie fühlt sich eigentlich Sättigung an? Ich habe da wirklich eine Liste angefertigt und so ein bisschen beobachtet, wie fühlt sich Sättigung an? Und ich fällt mir auch gerade wieder ein, ich habe dann sogar angefangen, meinen Freund damals zu fragen, wie fühlst du dich eigentlich, wenn du satt bist? Wie fühlt sich das an? Dieses, wann hört ein normaler Mensch auf zu essen? Wenn er spürt, Gott, ich krieg gerade nichts mehr rein, oder wenn er einfach sagt, das war jetzt lecker und gut, aber für so einen Mensch ist mit Binge-Eating, der weiß ja gar nicht, wann ist genug, wann ist zu wenig, wann ist zu viel. Der Kopf will natürlich nach ein bisschen schon aufhören, weil er ist ein guter Mensch und hat da wenig Kalorien in sich, aber der Binge-Eating-Teil, der sagt, weiter geht's, gibt's nicht zu viel, das wieder zu lernen, ja.
Oh Gott, schön. Schön, dass du das wieder für dich wiederentdeckt hast.
Ja, das
Und
intuitive Essen, das ist auch was wichtig war, fällt mir gerade noch ein, bevor ich es vergesse. Handy, Medien, Serien, was auch immer, beim Essen weg. Das hat geholfen, dass man jeden Bissen bewusst isst oder beispielsweise nach jedem Bissen mal kurz die Gabel ablegen, um wirklich zu kauen, um wirklich zu schmecken. Ja, und schmecken war auch ein super Tipp, den ich damals bekommen habe oder irgendwo gelesen habe wahrscheinlich. Dann Dinge zu essen, die einem eigentlich wirklich schmecken. Zu überlegen, was mag ich eigentlich? Weil man isst ja über Jahre in der Diät nur Dinge, die Sinn ergeben. Man isst jeden Morgen diese 250 Gramm Magerquark, weil Proteinbedarf und man isst diese Haferflocken, weil es Sinn ergibt, weil es gut ist. Aber mal zu überlegen, was habe ich als Kind gern gegessen, was schmeckt mir eigentlich, das dann zuzubereiten und bewusst zu essen, also wahrzunehmen, ist es jetzt süß, salzig und wie geht's mir danach, also rein in dieses Intuitive zu kommen. Und das sind die Dinge, die ich mir dann irgendwo hergezogen habe, wo ich mir aber jetzt gewünscht hätte, dabei hätte mich jemand begleitet, weil das war der Schlüssel zum Erfolg im Endeffekt.
Das stelle ich mir auch sehr mühsam vor, das alles so zusammenzusammeln.
Ja, genau.
Aber wo hast du das denn gefunden? Also du hast schon Bücher erwähnt, du hast ein Buch auf jeden Fall schon empfohlen, hast du noch andere Bücher, wo du gesagt hast, okay, das fand ich richtig klasse?
Ein Buch war richtig gut, es nennt sich The Binge Code. Weiß ich jetzt auch nicht, ob es auf, gibt es bestimmt auch auf Deutsch, weiß ich nicht sicher, aber da habe ich auch den Tipp raus mit 6 Mahlzeiten am Tag und intuitiver Essen und einfach den Körper mit jeglichen Nährstoffen versorgen und keinen Mangel mehr halten. Und dann wieder zurück zum Thema, es gibt leider wenig zum Thema Binge-Eating. Es gibt definitiv was, aber weil das Thema noch im Kommen ist und da auch zu dem Thema, ich habe auch damals gedacht, okay, ich gehe in eine Klinik, ich will das jetzt wirklich angreifen, ich habe erkannt, ich habe ein Problem und ich hatte Angst, jetzt über Jahre jede Woche in der Therapie zu sitzen und nach einer Stunde rauszugehen, zu sagen, okay, ich komme irgendwie nicht so schnell weiter, ich bin so ein bisschen ungeduldig, dachte ich auch, ich suche mir eine Klinik, gehe da stationär rein und packe das an. Und ich weiß nicht, wie es heute ist, aber selbst damals gab es, wenn ich mich recht erinnere, keine Handvoll Kliniken in Deutschland, die auf Binge-Eating spezialisiert sind, sondern Essstörung, klar, viele, Gott sei Dank, aber leider noch sehr wenig zum Thema Binge-Eating.
Da würde mich nochmal interessieren, inwiefern hat dich das denn belastet, mit anderen Essgestörten oder anderen Menschen mit Essstörungen zusammen zu sein, die jetzt kein Binge-Eating hatten, damit ich mir das noch mehr vorstellen kann?
Gerade mit jemandem, der unter Magersucht leidet, da hat es mich eher motiviert, der Austausch, weil die ja auch abnehmen wollen und schlank sein wollen. Und zu sehen, die haben es ja geschafft, keine Fressattacken zu haben, sage ich jetzt mal. So dieses anzuschauen. Natürlich ist nicht jeder dürr oder schlank, der Magersucht hat. Das weiß man auch, das muss man verstehen. Magersucht ist eine Kopfsache und keine Körpersache. Aber die anzuschauen im Sinne von, die schaffen es doch zu hungern. Warum schaffe ich es nicht? Wie schwach bin ich denn? Und jemand mit Bulimie beispielsweise, wenn man das hört, dann wird man kreativ und sagt sich, gute Idee eigentlich, ne? So.
Okay, ja, okay, es ist sehr naheliegend, bin ich jetzt aber gar nicht drauf gekommen. Da kann man sich ja dann wirklich hervorragend austauschen.
Gefährlich. Ja, total, ja.
Und du hast vorhin aber auch gesagt, Social Media hat dich da ein bisschen reingetrieben oder vor allem Social Media. Aber es war jetzt auch hilfreich, oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, du hast es richtig verstanden. Am Anfang hat es mich definitiv reingetrieben. Da war diese Social-Media-Welt, du machst dein Handy an und siehst schöne, schlanke, durchtrainierte Mädels. Das motiviert dich und eigentlich schaust du in deiner Freizeit gerade was an, was dich entspannen sollte, aber es motiviert dich und treibt dich an. Du siehst nur noch perfekte Körper, blöd gesagt. Und jetzt mittlerweile, wo man offener sprechen kann und sich auch traut oder ich mich traue, komme ich dann doch in diese Bubble, die sagt, mir geht's auch so. Also dieser Austausch, das, was Social Media oder soziale Netzwerke eben eigentlich auch sein sollten, dieser Austausch hilft mir jetzt. Sei es, dass ich teilen kann, was ich mache und meinen Weg, aber auch von anderen zu sehen, was die machen, sich auszutauschen, hilft mir heute sehr. Wenn ich Dingen nicht folge, die mir zeigen, wie perfekt jeder aussieht. Das muss ich mir selber eingestehen, dass ich das bewusst ausblenden muss, um da nicht wieder in dieser Spirale zu sein.
Und du hast ja gesagt, dass du immer noch mittendrin bist. Wie geht es dir dann jetzt?
Gut. Ich würde sagen, sehr gut. Also ich bin zum einen total glücklich, dass ich erkannt habe, ich habe da ein Problem und dann immer mehr gemerkt habe, das hilft mir und das hilft mir nicht und da irgendwie so meinen Weg finde und rückblickend sagen kann, ich bin schon extrem weit. Also verglichen mit vor ein paar Jahren, als ich noch nicht mal wusste, ich habe da ein Problem, sondern in meiner Diätkette drin war und in meinem Extremsport und da rückblickend sehr hoffnungsvoll, aber natürlich gibt es auch wieder schlechte Tage und das vielleicht auch für Fachkräfte, um zu vermitteln, es geht jetzt nicht darum, dass jeder Tag perfekt läuft, dass man sich gesund ernährt und der Kopf innerhalb von 2-3 Wochen versteht, wie gesunde Ernährung funktioniert, sondern es gibt Rückschläge und es gibt schlechte Tage, aber die gehören dazu. Und die gibt's bei mir und dem Heilungsweg und die gibt's bei jedem anderen auch. Und dass man das weiß, beruhigt und macht Hoffnung.
Und in welchem Bereich würdest du jetzt zum Beispiel in deiner Phase noch Unterstützung brauchen?
Tatsächlich noch in dem Bereich, also ich würde sagen, ich esse jetzt ausgewogen und achte darauf, dass ich kein Defizit habe, sondern normal esse, also den Grundbedarf decke. Aber dass immer wieder jemand das Gefühl gibt, hey, du, das ist in Ordnung, ja, das passt, das ist gesund, also gesund ist ja relativ, aber das ist ausgewogen und damit gibst du gerade deinem Körper, was er braucht. Also sprich dieses fachmännische, das ist gut so, statt, weil in mir ist immer noch ein Teil, der sagt, ich will abnehmen und ich will eigentlich ein Defizit und viel Protein und wenig Fett und hier und da und was ist eigentlich richtig, was ist falsch. Ja. Genau das ist der Punkt, dass jemand eben sagt, das ist richtig. Weil in mir ist ja schwer zu sagen, was ist richtig, was ist falsch.
Okay, also immer wieder die Bestätigung, du machst das gut, so wie du jetzt gerade bist, bist du richtig und du bist gut genug.
Genau, vielleicht auch, wie du sagst, auf den Körper bezogen, dass jemand sagt, weil das habe ich auch oft gehört, hey, du bist doch nicht dick. Das sagen natürlich, wenn ich heute sehe, okay, ich bin jetzt nicht total übergewichtig, so, aber man sieht sich selber ja so. Und dass jemand, dem man vertraut, wenn man weiß, da kennt sich jemand mit Ernährung aus, der arbeitet damit, dass derjenige einem sagt, hey, du bist nicht dick. Du bist völlig in Ordnung und völlig normal. Und wenn du jetzt normal isst, also kein Überschuss, kein Defizit, einfach normal isst, dann bist du auch normal. Das ist wieder so ein Ding, was ist normal, aber dass eine ausgewogene Ernährung zu einem ausgewogenen Körper führt. Und das zu vermitteln und zu zeigen, das ist ja der Punkt, wo einem Psychotherapeut nicht helfen kann. Also was, wie schon gesagt, auf jeden Fall wichtig ist, primär so, aber sekundär auf jeden Fall, dass jemand zeigt, ernähr dich so und so und das ist ausgewogen für dich, weil jeder Körper ist ja, wie ihr wisst, auch unterschiedlich und braucht andere Dinge und auch das fand ich auch super spannend, mich kennenzulernen wieder. Was vertrage ich eigentlich? Was, wonach fühle ich mich eigentlich? Wenn ich das und das gegessen habe, fühle ich mich nicht so gut und das zu beobachten, was schneller gegangen wäre, hätte einem jemand gesagt, probier doch mal das oder iss doch mal das und das ist so ein Krafttreiber für dich oder das macht eher müde und zu verstehen, was Zucker in einem auslöst. Vielleicht auch, dass jemand darauf mich aufmerksam gemacht hätte. Ja, das war mir natürlich immer klar, Zucker ist schlecht, aber warum und was macht das im Körper?
Also so ein neutrales Auge quasi drauf haben.
Genau.
Das ist spannend. Also wenn du dich jetzt früher und heute miteinander vergleichen würdest, also jetzt allein so dieses Körpergefühl, weil du hast ja schon jetzt oft gesagt, einfach wieder einen gesunden Körper haben. Inwiefern merkst du da jetzt die Unterschiede? Gibt es da Unterschiede. Was sind das für Unterschiede?
Ja, ein wesentlicher Unterschied ist, dass ich jetzt, wo ich wieder ausgewogen mich ernähre, spüre, ich habe Energie. Früher war es ja, ich habe einen Mangel an Energie, weil ich mir nicht genügend zuführe oder wenn ich mir was zuführe, zu viel und zu schlecht. Und dadurch bin ich wach geworden. Wenn ich esse, danach fühle ich mich gut und so sollte das eigentlich sein. Und nicht, dass ich wenig esse und schwach bin. Das merkt man über die Jahre nicht mehr. Aber man merkt, wenn man auf einmal ausgewogen ist, hey, ich kann mich ja fit fühlen und kraftvoll und so auch zum Sport gehen. Das war wieder so ein Umkehrschluss, weil Sport ist einem ja wichtig. Aber damals war Sport, Gott, ich treibe mich da irgendwie hin. Ich habe eigentlich keine Energie, weil ich habe ja auch nichts gegessen lange. Und das ist ein ganz anderes Körpergefühl. Ja, das ist gut, dass du es ansprichst. Das ist definitiv auch ein Unterschied, wie man sich fühlt.
Wäre das auch eine Möglichkeit gewesen, hätte man deinem alten Ich quasi gesagt, hey, du könntest auch einfach die Mina sein, die Energie strotzend durchs Leben läuft, die, keine Ahnung, ihre Ausbildung mit Lust und Spaß absolviert und die endlich sich irgendwie einen Wunsch erfüllt, je nachdem, was man halt so erreichen möchte. Wäre das eine Motivation gewesen? Hätte das gefruchtet?
Gute Frage. Also mitten in dieser Phase hätte ich lieber gehört, mach das, dann bist du schlank. Mir wäre wichtiger gewesen, schlank zu sein, als fit und kraftvoll zu sein. Und jetzt, Gott sei Dank, andersrum. Also noch nicht ganz, aber jetzt, wenn ich spüre und natürlich auch höre, wenn du dich ausgewogen ernährst, dann bist du in deiner vollen Kraft. Ist ja die Motivation schlechthin für alles. Wie du sagst, man kann ja dadurch alles viel leichter und glücklicher schaffen, weil es betrifft ja irgendwann auch die Psyche, wenn man in der Mangelernährung ist.
Ja. Okay, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, wie man dann ansetzen kann. Kannst du vielleicht noch so 3 Hilfestellungen geben, wie man denn dann auch mit Personen am besten umgehen kann, die eine Essstörung oder speziell jetzt auch wirklich Binge-Eating hat? Für Ernährungsfachkräfte einfach, dass man weiß, okay, darauf sollte ich achten, das sind vielleicht No-Gos, das könnte denen helfen. Irgendwie Vielleicht hast du ja gerade drei Sachen, die dir einfallen, die dir besonders wichtig sind.
Gerne. Also wenn man wirklich schon jemanden vor sich sitzen hat, wo man weiß, das ist eine Essstörung, das ist Binge Eating eben speziell, erstens das ernst zu nehmen, also nicht eben diese Spirale gehen, die man oft bekommt im Sinne von, ja, lass doch die Attacken weg und halt den Plan doch ein, dann klappt das schon. Also das ernst zu nehmen, okay, das ist was anderes jetzt. Dann zweitens, keine Diättipps. Das wäre für mich so ein No-Go, würde ich sagen, im Sinne von, wie man den Hunger also hinauszögern kann, Appetitzykler, so die Richtung. Also sprich, lenk dich ab, dann vergisst du den Hunger. Diese klassischen Diättipps, die man so kennt, das wäre No-Go, weil das dann die falsche Richtung geht. Und drittens, die Hoffnung schenken, du bist hier an der richtigen Stelle und das ist machbar und man kann das schaffen. Ja, also dieses Abholen im Sinne von ernst nehmen und ich gebe dir keine Diättipps im Sinne von abnehmen und radikal, sondern ausgewogene Ernährung. Und drittens, die Hoffnung zu schenken, die ja auch berechtigt ist.
Schön. Und jetzt hättest du noch einen Wunsch frei für die Zukunft. Was wäre das?
Hinsichtlich Binge Eating jetzt ein Wunsch. Mehr Aufmerksamkeit für das Thema, weil dadurch dann auch das Fachwissen steigt. Also, dass sich mehr wie du und die, die zuhören, sich damit beschäftigen und sensibilisiert sind. Und ich glaube, dann sind Betroffene schneller aufgehoben und dadurch auf einem schnelleren Heilungsweg.
Oh, schön. Das hast du richtig schön gesagt. Nina, möchtest du noch am Ende irgendwas Spezielles loswerden in dem Bereich?
Ich glaube, mir ist nur wichtig, dass das Thema, wie schon gesagt, mehr Aufmerksamkeit bekommt, um überhaupt zu erkennen, da ist jemand, der ist betroffen.
Ja.
Weil das ja super schwer ist zu erkennen, ob jemand einfach nur radikal abnehmen möchte oder ob da eine Essstörung ist.
Super. Danke, 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 Mina, dass du heute bei uns im Podcast warst und uns in der Fachgruppe, der Fachwelt wirklich so einen schönen persönlichen Einblick gegeben hast. Vielen Dank.
Ich danke dir, es hat richtig Spaß gemacht und es ist mir ein Anliegen, da das Wissen weiterzubringen. Hat mich sehr, sehr gefreut. Dankeschön.
Vielen Dank an Mina und dass du so offen mit uns über das Thema gesprochen hast. Ich hoffe, dass euch das motiviert hat, über euren Schatten zu springen, wenn ihr Interesse an dem Bereich Essstörung habt. Ihr habt gehört, ihr werdet gebraucht. Und wenn ihr Lust habt, dann nehmt die Buchempfehlung von Mina direkt wahr und lest euch in das Thema ein. Wir werden euch auch die Bücher in den Shownotes verlinken. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt uns gerne auch per Instagram unter Diet Your Brain oder natürlich per Mail unter dietyourbrain@web.de. Und wenn ihr direkt mit Mina quatschen möchtet, findet ihr sie bei Instagram unter Mina La Laura. Alles zusammengeschrieben. Jetzt noch eine kleine Feedback-Frage an euch für uns. Wie fandet ihr denn unser Monatsthema? Und konnten wir euch auch durch unsere Podcast-Folgen unterstützen? Oder welche Fragen, Wünsche oder auch Ängste sind noch offen geblieben? Weil ich meine, wir machen diesen Podcast, damit wir euch weiterbringen können, auch wenn das jetzt irgendwie sehr großspurig klingt. Aber das ist unsere Motivation. Und deshalb ist uns euer Feedback auch sehr, sehr wichtig. Deswegen freuen wir uns auf eure Nachrichten und natürlich auf den ersten Dienstag im kommenden Monat.